Abgründe. Der Kriminalpodcast des Verlags Nürnberger Presse. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgründe, dem True Crime Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Wölki und bei mir heute im Studio ist Gerichtsreporterin Ulrike Löw.
Hallo liebe Lena, ich grüße dich auch und freue mich, dass wir wieder zusammensitzen können. Und ich habe heute tatsächlich sehr Spannendes zu berichten. Hast du schon mal von dem TikTok-Bestatter gehört?
Ja, allerdings. Ich glaube, er heißt Luis Bauer. Der ist mir tatsächlich auch schon ein paar Mal auf meiner For You-Page begegnet. Ich oute mich jetzt als TikTok-Besitzerin. Er ist noch ziemlich jung und was man auf jeden Fall sofort in seinen Videos sieht, er ist Bestatter und er erklärt eben auf TikTok vieles zum Thema Tod, Trauer, Abschied und natürlich zu seinem Job, nämlich als Bestatter.
Ganz genau. Und tatsächlich macht er das sehr sensibel und mit sehr viel Tiefgang. Mhm. Und inzwischen haben wirklich schon Millionen von Menschen seine Clips gesehen, weil sie immer informativ sind und auch kürzer. Und Luis Bauer, er ist übrigens 18 Jahre alt, wohnt gleich ganz in der Nähe von uns und zwar in Fürth bei Nürnberg. Seine Familie betreibt das Bestattungsunternehmen Burger, schon in dritter Generation. Und das Gespräch mit ihm und mit seinem Vater habe ich gesucht und konnte die beiden treffen. Was wirklich richtig spannend ist, Johannes Bauer ist der Vater, hat das Geschäft von seinem Großvater übernommen. Der Sohn Luis ist bereits im Alter von etwa 15 in die Fußstapfen des Vaters gestiegen und mit ihren Videoclips geht es den beiden vor allen Dingen darum, eben zum Thema Tod und Trauer zu informieren und über Hintergründe einfach aufzuklären, weil das Thema Tod ja doch auch noch ein Tabu in unserer Gesellschaft ist. Und als ich zu Besuch gekommen bin, erst vor wenigen Tagen, waren die beiden kurz vorher bei einer Bestattermesse. Und die waren natürlich ziemlich in Fahrt und haben ziemlich viel auch von dieser Messe erzählt, was die neuesten Trends sind. Und natürlich wollte ich auch wissen, ob das klassische Bild des schwarz gekleideten männlichen Sargträgers überhaupt noch zeitgemäß ist.
Ja, also zumindest bei uns nicht. Ne? Ich kenne genug andere Kolleginnen und Kollegen, jetzt auch auf der Messe, wo wir waren.
Ja, stimmt.
Die laufen, die gehen auf Messe mit ihrem schwarzen Anzug. Sogar die Kinder haben ihre schwarzen Anzüge an und kommen mit dem Bestattungswagen.
Ja, und mit dem Namen vom Bestattungshaus im Hemdkragen eingesteckt.
Der Klassiker, ne?
Ja. Also es gibt das, glaube ich, schon so, wie man sich's vorstellt. Aber ja, bei uns irgendwie nicht. Du hast es auch hier, du hast ein weißes Hemd an, eine Jeans. Und eine Weste. Also ganz locker irgendwie. Du könntest damit auch woanders hingehen jetzt.
Definitiv. Also ich würde so nicht auf Beerdigung gehen. Das nicht, weil das gehört sich von der Form her nicht, finde ich. Von der Etikette. Aber jetzt hier ein Kundengespräch mache ich schon tatsächlich so. Ne? Ziehe vielleicht noch einen Binder an. Oder gestern hatte ich eine Fliege an.
Ja.
Ja, einfach. Ich möchte mit meiner Kleidung auch einen gewissen Lebensmut oder eine lebensbejahende Weise ausdrücken. Und ich glaube, dass das den Leuten, den Trauernden, die bei uns tagtäglich ein- und ausgehen, auch gut tut irgendwie. Die sind doch selber traurig genug. Bei denen ist psychisch gesehen gerade alles schwarz. Da muss nicht der Bestatter auch noch einen schwarzen Anzug anhaben.
Ich habe nicht mal einen schwarzen Anzug, muss ich zugeben.
Ja?
Hab ich tatsächlich nicht.
Okay,
ich bin immer so Team Blau. Ich habe ganz viel blaue Sachen oder grau.
Sieht aber gut aus.
Ja, irgendwie schwarzen Anzug habe ich nicht.
Ja.
Letztens hatten wir das. Da kam die Frage auf, weil die Familie sich das sogar gewünscht hatte, einen schwarzen Anzug. Kommt sehr selten vor, dass das mal explizit gewünscht ist. Und dann stand ich halt da und musste halt hier im Team sagen, so, ja kacke, ich kann es nicht machen, weil ich habe keinen schwarzen Anzug.
Ja, ich weiß noch, das war krass. Da haben wir dann intern sogar drüber diskutiert. Können wir oder wollen wir uns von den Angehörigen vorschreiben lassen, wie wir uns anziehen? Das war wirklich so eine Philosophiefrage, wo ich als Chef ganz klar gesagt habe, nein, will ich nicht.
Ja.
Wir ziehen uns so an, wie wir das wollen und wie wir es für richtig erachten. Weil ganz ehrlich, wenn jetzt die Familie sagen würde, bitte kommt mit roten Schuhen und alle noch eine Clownsnase auf, also krasses Gegenbeispiel logischerweise, dann, ich meine, wer sind wir denn? Ne?
Ja.
Ja.
Jetzt bin ich neugierig. Wie waren die beiden denn angezogen?
Völlig korrekt tatsächlich. Also der Vater Johannes Burger, kann ich mal beschreiben, der hatte so eine Weste an und ein weißes Hemd. Also er war sehr gut gekleidet. Die hätten auch ganz leicht ein Kundengespräch mit mir führen können. In jedem Fall war klar, dass die Pietät waren. Und bevor jetzt auch noch ein Missverständnis entsteht, weil es ja keine schwarzen Sargträger sein sollen, ich denke, dass es ihnen genau darum geht, um dieses Bild des toten Gräbers, sage ich jetzt mal so mit Anführungsstrichen. Die versuchen eben in der Branche irgendwie innovativer aufzutreten, aber es ist auf gar keinen Fall pietätlos.
Ja, und dazu passt ja auch irgendwie dann die Videos, die sie auf TikTok einstellen und übrigens auch auf YouTube.
Ja, die sind übrigens echt sehenswert. Außerdem haben sich die Zeiten natürlich geändert. Also früher, wenn einer gestorben ist, insbesondere wenn Männer gestorben sind, haben Witwen in der Trauerzeit meist ein ganzes Jahr nur schwarze Kleidung getragen. Ich glaube, dass es umgekehrt gar nicht so war, dass wenn die Frau gestorben ist, dass dann die Männer automatisch ein ganzes Jahr schwarz getragen haben.
Weißt du das eigentlich?
Nö.
Nee? Dachte ich mir. Ein fragender Blick von rechts.
Aha.
Ja, es war so üblich.
Okay, der wusste ich wirklich nicht.
Am Land, im Dorf dann auch üblich, dass die Witwe, ob der Witwer auch schwarz tragen musste, weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, die Frauen...
Wahrscheinlich waren es die Frauen.
Schon, ne? Ja. Ein Jahr lang in schwarz getragen und wenn die aber schon vorher wieder Farbe getragen hat, dann wurde ja geredet. Ne?
Oh, wirklich?
Die trauert ja gar nicht.
Aber nur auf dem Land oder auch in der Stadt?
Weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich weiß es vom Land. Da weiß ich es bestimmt.
Ja, verrückt. Ja, siehst du, da lernt man noch was hier.
Ja, gibt es aber schon lange nicht mehr. Manche machen es noch, aber ich glaube, das hat sich nicht so durchgesetzt. Sie kennen es ja vielleicht auch, dass in den Traueranzeigen ab und zu lesen ist, im Sinne des Verstorbenen bitten wir auf Trauerkleidung zu verzichten. Kommt bitte in bunt, jeder so, wie er will. Habe ich heute erst eine Anzeige fertig gemacht.
Ah, ja? Ja, finde ich auch schön.
Ich finde es auch schön, ja.
Bisschen lockerer.
Und da hatten wir dann auch mal die Diskussion, weil die Angehörigen zu uns dann auch gesagt haben, ja. Ihr dürft auch, kommt einfach in Jeans und Turnschuhen, ganz normal, alles easy. Das mache ich aber auch nicht, weil ich möchte als Verantwortlicher und auch als Organisator dieser Feier, die wir ja betreuen, möchte ich auch als solcher zu erkennen sein. Ich muss da nicht im T-Shirt und Jeans rumlaufen und Turnschuhen, weil man muss ja auch bedenken, man hat immer auch einen Ruf zu verlieren. Der Familie, den Angehörigen ist es klar, wenn wir so kommen. Aber es kommt ja auch der Nachbar aus dem Dorf oder die Bekannten, die uns nicht kennen und dann sagen die am Schluss, schau mal hin, der Bürger geht in Turnschuhen auf Beerdigung.
Wie siehst du das, Uli? Sollte man schwarze Kleidung auf Beerdigungen tragen?
Also ich persönlich mag den Satz ganz gerne, jemanden die letzte Ehre zu erweisen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen altmodisch, aber tatsächlich ist es ja so, dass der Besuch einer Beerdigung sozusagen der allerletzte Gang ist, den man einem verstorbenen Verwandten, einer Freundin oder einem Freund, den man quasi noch gemeinsam gehen kann. Und um das mit Würde zu tun, ich musste leider schon auf einige Beerdigungen gehen, ziehe ich mich selbstverständlich auch schön an. Und tatsächlich wähle ich dann lieber dunkle Kleidung, weil ich jetzt ein buntes Sommerkleid, kommt natürlich auf die Jahreszeit an, ganz klar, aber das würde ich jetzt persönlich für mich unangemessen finden. Aber damit da jetzt kein Missverständnis entsteht, mich würde es jetzt nicht stören, wenn andere Trauergäste das anders sehen. Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber für mich persönlich ist es so eine Art letzte Verabredung mit dem Menschen, den ich da verabschiede. Und da überlege ich mir schon, wie ich da komme. Hätte ich ja zu Lebzeiten auch gemacht, da wäre ich ja auch, hätte mir ja auch Mühe gegeben, mich schön anzuziehen.
Das geht ja noch viel weiter zurück, wenn Sie überlegen. Wir hatten da die Thematik bei uns im Team während der Corona-Pandemie. Da war ja dann teilweise Lockdown und man durfte nicht auf Beerdigung gehen oder eben nur bis zu 5 oder 6 Personen. Also es war eine ganz, ganz krasse Zeit. Und dann haben wir uns natürlich darauf ausgerichtet von unserer Dienstleistung und haben dann die Beerdigungen gestreamt mit Videostream. Und dann konnte man per Zoom oder weiß ich nicht, wie diese Plattformen alle heißen, aber konnten die Angehörigen von zu Hause halt teilnehmen. So weit, so positiv klingt das, finde ich zumindest. Aber dann kam schon irgendwann die Frage auf, weil dann war der Lockdown plötzlich nicht mehr. Dann haben aber die Leute gesagt, ach, können Sie doch bitte streamen, weil dann müssen die Leute nicht auf den Friedhof gehen und das ist ja einfacher. Hat am Anfang irgendwie noch sinnvoll geklungen in der heutigen Zeit, das ist ja alles digitalisiert. Aber dann kam eben diese Frage auf, ja, will man das überhaupt? Weil dieser letzte Dienst am Verstorbenen, der ist eben nicht nur, dass ich mir meinen schwarzen Anzug ziehe und vielleicht anziehe und meine Krawatte binde, sondern es gehört ja auch dazu, ich gehe vorher vielleicht kurz unter die Dusche, dann ziehe ich mich an, mache mich kurz noch zurecht, gehe ins Auto oder steige in den Bus, steige in die U-Bahn und fahre zu diesem Friedhof hin und opfere eine halbe Stunde oder eine Stunde meiner ach so wertvollen Zeit für die Familie, für den Verstorbenen. Manchmal auch nur für die Familie. Man hat ihn ja manchmal nicht so nah gekannt, aber man kommt auch einfach nur wegen der trauernden Familie. Und das finde ich schon so ein Zeichen der Wertschätzung, die finde ich sehr wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit.
Ja, virtuell zu einer Beerdigung zu gehen, finde ich persönlich regelrecht absurd. Es sei denn, man wohnt einfach viel zu weit weg und es geht vielleicht gar nicht anders. Dann ist es natürlich eine Möglichkeit, überhaupt Teilhabe nehmen zu können. Aber so ganz gewöhnliche Umstände, also jetzt in Wohnortnähe, ist es aus meiner Sicht ein Akt des Respekts, auch zur Beerdigung zu gehen.
Ja, es ist eben schon irgendwie der letzte Abschied, wie du es vorhin gesagt hast. Und irgendwie, wenn man die Chance hat, ohne große Probleme dahin zu kommen, dann finde ich, ist es einfach respektvoll, das auch zu tun. Ich meine, es gibt natürlich immer Umstände, die das dann schwieriger machen. Und ich finde, besser als gar nicht ist es auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich würde schon versuchen, in Persona da aufzukreuzen sozusagen.
Ja, und außerdem kann es ja vor Ort Trost spenden, andere zu treffen, andere
Stimmt.
Freunde, Freundinnen ja. zu treffen, Verwandte zu treffen. Und auch der Bestatter selber nimmt den Angehörigen ja ganz oft eine große Last von den Schultern und kann vielleicht jetzt nicht direkt psychologische Hilfe, aber zumindest Unterstützung bieten.
Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Und manchmal kommt es ja auch dazu, dass man dann so richtig in Erinnerungen schwelgt und dann über die positiven Eigenschaften des Verstorbenen spricht, über irgendwelche Erinnerungen. Und wenn man da ganz allein vorm Laptop hockt, dann ist das ja eigentlich nicht mehr wirklich möglich.
Man nimmt halt auch viel ab. Also all die Sachen, die wir machen, das ist ja eigentlich Aufgabe, also die Angehörigen müssen sich darum kümmern und wir kommen dann her als Bestatter und nehmen quasi die ganzen Sachen ab. Was halt in so einer Zeit schon viel hilft, glaube ich.
Wir hatten ja eine Podcast-Folge von unserem Podcast.
Ja.
Die Folge hieß?
Beerdigung Do It Yourself.
Do It Yourself, so, genau. Beerdigung Do It Yourself.
Und
wir haben uns darüber unterhalten, was könnte man denn alles selbst machen? Und ich frage Sie mal, wissen Sie, es gibt nur eine Sache, für die man ein Bestattungsinstitut beauftragen muss. Wissen Sie, welche eine Sache das ist?
Ich wusste es nicht auf Anhieb.
Dann machen wir doch heute mal so einen kleinen Mitmach-Podcast und lassen auch mal unsere Hörerinnen und Hörer mal kurz überlegen, was könnte es sein?
Also es ist der Transport des Verstorbenen von A nach B. Sie dürften jetzt, okay. ich erfinde jetzt mal, Ihre Oma ist gestorben, Sie dürften die Oma nicht in den Teppich einwickeln und oben auf dem Dachträger aufs Auto spannen oder in Ihren Kombi hinten den Kofferraum legen. Das dürften Sie nicht. Also man braucht tatsächlich einen Leichenwagen.
Dazu passt übrigens eine Geschichte, die sich erst vor wenigen Wochen, Ende Februar 24, in Ansbach abgespielt hat. Was würdest du denken, Lena, wenn du deine Nachbarn siehst, die gerade eben durchs Treppenhaus laufen, eine tote Person in einen Teppich gewickelt haben und diesen Teppich mit der Person da drin aus dem Haus rausschleppen?
Also ich glaube, ich würde erstmal die Polizei anrufen und dann natürlich gleich als nächstes dich, um dir zu sagen, dass wir wahrscheinlich einen neuen Fall haben für unseren Podcast.
Und genau das, nämlich die Polizei rufen, also nicht mich, aber vielen Dank. Genau das hat die Nachbarin, die diesen Totentransport beobachtet hat, auch getan. Sie hat nämlich tatsächlich sofort die Polizei gerufen in Ansbach und die Beamten haben herausgefunden, dass es sich bei der Toten um die Mutter von einem der beiden Männer gehandelt hat. Die Polizisten haben dann sofort beim Standesamt nachgefragt und sie haben tatsächlich erfahren, dass die Frau, sie war 82 Jahre alt, eines natürlichen Todes gestorben war. Aber die Männer hatten kein geeignetes Auto und sie wollten die Leiche tatsächlich in diesem Teppich transportieren, um sie zum Wagen einer Bestattungsfirma zu bringen.
Das klingt irgendwie nicht richtig. Ist das eine Straftat?
Tatsächlich ermittelt die Polizei aktuell in diesem Fall. Es könnte nämlich ein Verstoß gegen das Bestattungsrecht sein.
Also wir hatten mal, fällt mir in dem Kontext noch ein, wir hatten mal einen Sterbefall. Damals hat man noch Polizeidienst gefahren. Also das heißt immer dann, wenn ein nicht natürlicher Tod vorlag und die Polizei oder Staatsanwaltschaft mit im Spiel war. Und da wurden wir gerufen hier an die Fürther Stadtgrenze. Gebhardtstraße war das, im vierten Stock. Und da hatte eine junge Mutter ihr Baby, ihr neugeborenes Baby getötet. Und da war Folgendes der Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob die alleinerziehend war. Auf jeden Fall, sie war überfordert mit der Gesamtsituation und nicht nur über ein paar Tage, sondern über einen längeren Zeitraum und war innerlich so leergebrannt oder so am Ende, dass das kleine Kind halt mal wieder, wie es jedes Baby macht, geschrien hat nachts oder tagsüber und wollte nicht schlafen. Und dann hatte sie so eine Kurzschlussreaktion, hat das Kind an den beiden Füßen gepackt und fünfmal gegen die Wand geschlagen und dann war es tot. Einfach, weil sie in dieser Situation raus, aus dem Affekt, aus der Überforderung heraus, einfach nur für Ruhe sorgen wollte. Die wollte einfach mal wieder schlafen.
Krass.
Krass. Und jetzt, wenn man das so hört, dann denkt man vielleicht, das ist ja, kann ja nur ein Monster sein und das ist ja Wahnsinn. Aber da würde ich mein Veto einlegen. Weil ich glaube, also ich will uns jetzt nicht mit dieser Frau und mit diesem Fall vergleichen, aber ich glaube, in jedem von uns steckt irgendwie so ein böser, böser Mensch. Bei vielen bleibt er immer irgendwo unten im Keller eingesperrt, aber vielleicht könnte er vorbrechen. Weiß ich nicht.
Glaube ich jetzt nicht.
Glaubst du nicht?
Nö.
Okay. Aber ich glaube, dass jeder, oder ich formuliere es anders, ich formuliere es um. Ich glaube, in jedem von uns steckt das Potenzial, dass wenn man genug stimuliert wird und gereizt wird, dass man dann irgendwann dieses Messer aus der Küche auspackt und sagt, jetzt reicht's mir. Und hoffentlich kommt man nicht an den Punkt. So sehe ich es.
Ja, kann schon sein.
Aber du widersprichst gerade.
Nö, ja. Ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu, als das einfach nur so.
Glaubst du, man muss von Grund auf ein böser Mensch sein?
Nö, ich glaube, du musst irgendwas haben für sowas. Jetzt, wenn man mal das Beispiel hernimmt. Mhm. Laut deiner Aussage ist da ja jeder irgendwie gefährdet. Der andere mehr, der andere weniger.
Genau, also da bin ich.
Ich glaube, damit ist es nicht abgetan.
Also ich bringe ein Beispiel aus den Weltkriegen. Ja, ist egal. Ich fallen jetzt die deutschen Soldaten ein. Ist egal, du kannst die Franzosen nehmen, die Russen, egal wen, auch die Amerikaner. Die irgendwann, wenn du unter so einer starken Belastung stehst, über so einen langen Zeitraum, dann brennen die irgendwelche Sicherungen durch und die haben dann reihenweise die Frauen vergewaltigt, die Menschen geköpft und abgeschlachtet. Also die haben plötzlich Gräueltaten vollbracht, wo man retrospektiv sagen müsste, naja, ich hätte das nicht gemacht. Und das finde ich schwierig. Oder da kann man gerne drüber diskutieren. Das meine ich mit, jeder hat so vielleicht so das Potenzial für ein kleines Monster. Im Normalfall bricht das nicht aus.
Wir haben schon mal vor ein paar Folgen über das Thema gesprochen. So angeschnitten. Ist wirklich jeder dazu fähig, einen anderen Menschen zu töten? Was ist mit mir selbst? Was glaubst du, Uli?
Was mit dir selbst ist?
Ja. Was? Würdest du mir das zutrauen? In Ausnahmefällen?
Also ich glaube nicht, dass du einen eiskalten Mord planen würdest, weil ich einfach nicht glaube, dass du ein eiskaltes Gemüt hast.
Das ist doch schon mal gut für die weitere Zusammenarbeit.
Und außerdem glaube ich sowieso nicht, dass du heimtückisch bist. Und grundsätzlich glaube ich sowieso auch nicht, dass jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau überhaupt in der Lage wäre, einen eiskalten Mord zu planen und den dann auch noch zu begehen. Aber, was ich schon glaube, und das glaube ich für dich genauso wie für mich, in die Lage zu kommen, aus einer Wut heraus oder aus dem Affekt einen anderen Menschen zu verletzen oder gar zu töten. Ich bin schon davon überzeugt, dass dieses Potenzial in uns allen steckt.
Mhm.
Ich hatte lustigerweise in der Zeit, wo das war mit dem jungen Mädel, mit dem Baby, was wir abgeholt hatten, mit dir ein Erlebnis. Oh. Aber als du ein Baby warst, Louis hat nicht gut geschlafen und nachts halt immer hin und her. Und da gab es dann auch Phasen, wo ich und damals meine Frau eben auch überfordert waren und man hat sich abgewechselt mit dem Nachtdienst und dann durfte er mal schlafen oder ich mal schlafen, sie mal schlafen. Und dann gab es eine Situation, wo der Louis gar nicht schlafen wollte und dann habe ich dich auch, weiß ich noch, wie heute auf dem Wickeltisch warst du gelegen und ich habe dich dann so an den Füßen gepackt oder an den Fesseln und hat so dich so gepackt und so gesagt, jetzt sei endlich leise. Und habe danach gleich gemerkt, was war das jetzt? Ne? Ich will damit nicht sagen, dass ich jetzt dann so weitergemacht hätte, das auf keinen Fall.
Ich meine, in dem Zusammenhang ist es natürlich auch ganz spannend, wie häufig eigentlich Bestatter mit Tötungsdelikten konfrontiert werden.
Ja, es gibt noch mehr Fälle, die wir da so erlebt haben. Mir fällt der Taximord aus Fürth ein, in der Hallstättenstraße. Ja, das war vor 20 Jahren ungefähr, zufälligerweise. Ja. Und da wurde ein Taxifahrer von es waren keine Deutschen, ich weiß nicht, welche Nationalität, die haben nicht hier gewohnt, von zwei Männern ermordet, also wirklich so auf bestialische Art und Weise. Die waren beide auf dem Rücksitz gesessen, Taxifahrer ist vorne eben gefahren und war es dann in der Hallstättensiedlung, da haben die so ein Seil um seinen Hals von hinten geschlungen, wie im Film eigentlich, wie man es kennt, und haben den gewürgt und haben mit mehreren Messerstichen haben den Brustkorb perforiert und da ist er dann, also sofort verblutet natürlich.
Um ihn auszurauben.
Ja, und das war wirklich, das war völliger Unsinn. Also da ging es um ein paar hundert Mark damals noch. Ne? Also krass. Man weiß auch nicht, ich habe das nicht verfolgt natürlich. Ne? Wir haben den nur abgeholt. War für uns aber schon auch eine krasse Nummer, ehrlich gesagt. Das ganze Taxi vorne war alles voll Blut.
Ja,
ja, die Leichenstarre hat er auch sofort eingesetzt, weil ist ja so, wenn man unter körperlicher Belastung stirbt und dann auch noch so einen Schock hat quasi.
Ja.
Er war so richtig noch so am Lenkrad geklammert.
Ja.
Ne? Ja. Das war krass, ja, an der Hallstättensiedlung, weiß ich noch.
Natürlich sprechen wir in unseren Abgründe-Folgen. Schließlich ist es ja ein Podcast, der über Verbrechen berichtet, die sich hier in der Region wirklich zugetragen haben. Sehr, sehr häufig über Mord und auch über Leichen. Und deshalb lag für mich natürlich die Frage nahe, ob es für Bestatter eigentlich einen Unterschied macht, einen Menschen abzuholen, der eines natürlichen Todes gestorben ist, oder ob es bei Tötungsdelikten anders ist. Ich stelle es mir ganz besonders berührend vor, ein totes Baby zu sehen. Und zwar nicht nur deshalb, weil vorhin von einem Verbrechen an einem Kind die Rede war, sondern auch, weil es leichter zu ertragen ist, finde ich, wenn Menschen, die ein hohes Lebensalter erreicht haben, sterben. Sterben müssen wir schließlich alle. Und wenn man betagt war, könnte man sagen, dass diese Menschen zumindest im Idealfall ein erfülltes Leben hinter sich haben.
Ja, weißt du, mein Ex-Freund arbeitet beim Rettungsdienst und er war, glaube ich, egal bei welchem Alter, immer sehr konzentriert, wenn er einen Patienten vor sich hatte. Aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade bei sehr, sehr jungen Menschen, also vielleicht sogar Babys, diese Nacharbeit für ihn ein bisschen schwieriger war. Und da frage ich mich, ob der Job als Bestatter auch schwieriger wird, wenn du dann ganz jungen Menschen vor dir hast, der gestorben ist.
Wie siehst du das?
Also mir macht es eigentlich nichts aus, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Ich weiß, ich könnte auch gar nicht sagen, warum. Ich habe bei beiden Fällen habe ich die Grenze. Vielleicht denkt man bei den Jüngeren eher mal drüber nach, sage ich mal. Hat vielleicht ja mehr Mitgefühl, würde ich sagen. Man ist da vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, was heißt drinnen. Aber man trauert ja nicht mit, in beiden Fällen nicht. Aber das ist, glaube ich, auch sehr personenabhängig. Also es gibt auch sicher Leute, die das volle Kanne umhaut und dann gar nicht mehr umgehen können.
Also natürlich kann jetzt ein Bestatter nicht bei jedem Todesfall trauern, sonst hätte er jeden Tag was zu trauern. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Fälle gibt, die einen da ein bisschen mehr berühren als andere.
Ich glaube, ich habe da die Antwort zu. Du kannst ja mal schauen, ob das auf dich auch zutrifft. Trifft auf mich auf jeden Fall zu. Ich glaube, es hängt damit zusammen, wie man mit Realitäten umgehen kann. Weil es sind ja alles verschiedene Ebenen, verschiedene Realitäten. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Während wir hier sitzen, wird in New York gerade einer erschossen. 100%. So, wir sitzen hier und lachen und ich sage es jetzt mal zu Ihnen, Ihnen ist es relativ egal. Sie fühlen da nicht mit, trauern nicht, weil es ist A, weit weg, B, kennen Sie den nicht und die Familie kennen Sie erst recht nicht. Also Realität abgehakt, das ist nicht Ihre Realität. Während wir hier sitzen, hängt sich vielleicht in Nürnberg gerade einer auf, kommt schon näher. Ist uns auch egal, oder? Also mir ist es egal, ja. So, und das meine ich mit, es gibt verschiedene Realitäten und jetzt machen wir diesen Beruf ja von Professions wegen. Und deswegen, ich glaube, wenn man mit diesen Realitäten umgehen kann, wenn es wie so Ebenen sind und man diese Ebene einsortieren kann, dann schaffe ich es, und du vielleicht auch scheinbar, dass man bei uns im Versorgungsraum steht und hat den 16-Jährigen auf dem Tisch liegen, der vor einen Zug gesprungen ist, hatten wir nämlich schon ab und an, wo man an sich sagen müsste, das ist ja Wahnsinn. Und gut, Louis ist 18 oder halt einfach, der ist ja gerade so alt wie ich. Wie kann das sein? Und man hadert da mit dem Schicksal und hat vollstes Mitgefühl mit der Familie. Man könnte es aber auch einfach nur diese Ebene in so eine Schublade reinschieben, die man auch zumachen kann, um zu sagen, das ist halt so. Und ja, ich bin da jetzt zufällig mit dabei, ich helfe so gut ich kann, aber hätte ich das nicht gewusst, hätte es mich auch gar nicht interessiert. Und ich glaube, wenn man so damit umgehen kann.
Aber nur bis man die Person, so, sobald man die Person kennt, dann geht es auch nicht mehr.
Ah, okay. Erzähl mal.
Naja, also das, was du sagst, stimmt, außer du kennst die Person. Oder kennst die Person, das ist eine Person, die man mag oder so. Dann stimmt das, was du gerade gesagt hast,
nicht. Also, hast du da ein Beispiel, oder?
Naja, stell mir vor, ich wäre der 18-Jährige.
Ach so, so eng meinst du. Ja, ja, okay.
Ja, oder ja, ist ja egal.
Also, ganz klar.
Ja, ein Sohn von einem Kumpel von dir zum Beispiel.
Ja, ja.
Das ist, also, ja, das stimmt, was du sagst, aber nur solange man die Person nicht kennt.
Was,
das ist ein ganz wichtiges Zahnrad in dem, was du
sagst. Wenn man persönlich hast. Betroffen ist.
Ja, ja, genau.
Ja, ja, ja.
So, Uli, zu dir. Wie ist es denn bei dir, wenn du im Gerichtssaal sitzt?
Naja, ich muss natürlich auch die professionelle Distanz wahren. Das ist tatsächlich ja auch schon räumlich der Fall. Also der Gerichtssaal ist ja sozusagen zweigeteilt. Vorne ist der Verhandlungsraum, in dem die Prozessbeteiligten agieren. Und ich sitze im Zuschauerraum. Und wenn mich jetzt was tatsächlich mal besonders stark berührt, dann sind es eher die Umstände, nicht unbedingt die Tat selber, die mich aufregen. Etwa, wenn der Mord an einem Menschen hätte verhindert werden können. Zum Beispiel, weil Hilferufe oder Alarmzeichen im Vorfeld ganz einfach nicht ernst genommen worden sind. Und hätte man sie ernst genommen, wäre es vielleicht zu dieser Tat gar nicht erst gekommen. Ich denke jetzt hier ganz konkret, du nickst schon wahrscheinlich, weißt du ganz genau, an was ich denke. Ich denke nämlich an die Morde an zwei Frauen in Fürth und in Bad Windsheim, über die wir auch schon gesprochen haben. Im Nachhinein klingen beide Taten wie die Chroniken eines angekündigten Todes. Haben wir damals, glaube ich, so formuliert. Und das nimmt mich dann trotz der professionellen Distanz, die ich einnehmen muss und die ich auch einnehme, tatsächlich mit. Da gab es in einem Fall, es geht um einen Mord an einer Frau in Bad Windsheim, da gab es einen Nachbarn, der damals vor Gericht ausgesagt hat und geschildert hat, dass er beobachtet hat, dass der Täter, also der später als Mörder seiner Ehefrau verurteilt worden ist, der hat die brutal niedergestochen, die Frau vorher mal auf offener Straße an den Haaren zurück in die Wohnung gezogen hat. Und das war, dieser Nachbar hat nicht die Polizei gerufen, sondern er hat diesen brutalen Vorfall einfach irgendwie abgetan und das hat er auch als Zeuge geschildert. Er hat nämlich so sinngemäß gesagt, naja, ist halt südländisches Temperament. Also zur Erklärung, das Verbrechen hat so in der türkischen Community gespielt und es war wirklich schrecklich zu hören, dass der das so abgetan hat. Und es ist übrigens, wenn es jemand nochmal nachhören mag, ich habe nochmal nachgeguckt, es war die Folge 72 unter dem Titel »Vom Haustyrann erstochen«.
Ja, und professionell zu bleiben heißt ja auch nicht immer unbedingt emotionslos zu sein. Und auch die Kunden von Bestattern erwarten ja trotzdem Hilfe und dass sich jemand in ihre Lage hineinversetzen kann, ohne dass der jetzt vor ihnen sitzt, der Bestatter, und sich da die Seele aus dem Leib weint. Also der Kunde oder die Kundin, die will und braucht Unterstützung und jetzt keine Hilflosigkeit, die Sache noch schlimmer machen würde.
Ganz genau. Und jeder verarbeitet eben anders und kann anders trauern und will anders trauern und es gibt ja kein richtig und kein falsch.
Also man fühlt schon mit, also oder man kann sich auch reinversetzen und ja, hört sich das an von der Familie und denkt sich dann schon so, ey, krass, was die da gerade durchmachen, aber das war's dann auch. Also, oder?
Man kann es schon so irgendwie ad acta legen, oder?
Ja.
Eine Mitarbeiterin von uns, die Heike, die sagt auch immer, sie hat innerlich gedanklich so Körbe und sie kann, wenn sie jetzt aus der Arbeit nach Hause geht, hat sie hier einen großen Korb, da legt sie alles rein. Auch diese krassen Geschichten, macht dann ein Deckelchen drauf und dann geht sie heim. Aber auch ihre Körbe zu Hause, die lässt sie auch zu Hause.
Auch ein schönes Bild.
Ja. Finde ich total, ja. Weil ja, auch wenn du zu Hause läuft vielleicht auch nicht immer alles rund oder wie man sich es wünscht, das geht einem vielleicht mal schlecht in der Phase. Das kann man ja dann theoretisch eben auch in dem Korb zu Hause lassen und liefert hier trotzdem einen guten Job, ist im Team trotzdem gut drauf, ohne dass es aufgesetzt ist. Ich hatte mal so die Situation, das fällt mir jetzt gerade in dem Kontext ein, weil wir als Bestatter ja schon in so einer beratenden Funktion sind und von der Rolle her schon auch ganz klar ein Wirtschaftsunternehmen sind. Ne? Und ich hatte eben ein Trauergespräch, eine Familie da, die wollten für die Mutter eine Feuerbestattung ohne Trauerfeier, eine anonyme Urnenbeisetzung. Ich sage jetzt mal so fränkisch, nix mit nix. War überhaupt kein Problem, sowas machen wir auch, ja, bieten wir auch an. Ich habe die Familie beraten und es war auch klar, die wollen das wirklich. Da ging es jetzt nicht darum, dass sie die Mark sparen, sondern einfach die Mutter wollte das nicht und die auch nicht, also war alles in Ordnung. Dem Wunsch wurden wir gerecht und ich als Berater, ich mache das dann gerne, dass ich am Schluss des Gesprächs nochmal so zusammenfasse und die Leute dann auch bestätige im Sinne von, dass ich sage, das haben sie jetzt wirklich gut für die Mutter organisiert und gut rausgesucht. Ich glaube, genau so hätte es der Mutter gefallen. Und dann haben die Leute auch das Gefühl, ja, also das passt. So, dann Szenenwechsel, Schnitt, Gespräch mit der nächsten Familie, Vater gestorben, wird eine Beerdigung auf dem Fürther Friedhof mit allem Pipapo, was du dir denken kannst, offener Abschied und Blumen, eine Riesenanzeige, Sänger und Band und was weiß ich was alles. Machen wir alles, bieten wir ja auch an, ist unser Geschäft. Und am Schluss sage ich den gleichen Satz. Also es ist eine andere Familie, ne? Aber sage ich auch, also das haben sie jetzt wirklich gut für den Vater rausgesucht, also ganz in seinem Sinne und also kann ich nur sagen, dass so hätte er sich das wahrscheinlich gewünscht. Und dann habe ich dann auch gemerkt, okay, krass, du musst ja ganz schön flexibel sein. Was ist eigentlich deine eigene Meinung? Hat meine eigene Meinung überhaupt was zu suchen in dem beratenden Job? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Und ich will nur sagen, wie flexibel man sein muss und das kann man so ein bisschen auch auf das Thema jetzt, was wir vorher hatten, so ein bisschen übertragen. Man wird im Laufe der Jahre da schon auch sehr anpassungsfähig, dass man sagt, ja, damit kann ich umgehen und damit kann ich auch umgehen und damit auch noch und hat sich noch einer erschossen? Ja, kann ich auch umgehen. Und ich glaube, so das Gesamtbild, auch die Jahre an Erfahrung, die man dann irgendwann hat, die helfen einem, um all den Wahnsinn zu verarbeiten.
Und da bietet das Bestattungsinstitut Burger in Zusammenarbeit mit einer Firma in Österreich übrigens was ganz Interessantes. Man kann nämlich aus Haaren oder aus einem Teil der Asche, wenn der Angehörige oder der Freund oder die Freundin eingeäschert worden sind, auch einen Stein für ein Schmuckstück produzieren lassen, also einen Edelstein oder einen Diamanten.
Also dann könnte ich jetzt theoretisch meinen verstorbenen Verwandten als Stein an einer Kette mit mir herumtragen. Und was kostet sowas?
Man kann auch mal rechnen, geht man davon aus, dass man kein Grab besitzt. Und du würdest eine Erdbestattung wollen, dann musst du ein Familiengrab kaufen, ja, ja. Sagen wir mal roundabout 1.200 Euro vielleicht, plus Umrandung und Grabstein, bist du locker noch bei 4.000, 5.000 Euro nur der Steinmetz mit dabei. Also hast du schon, sagen wir mal, 5.000, 6.000 Euro nur fürs Grab.
Ja.
Also wäre der Stein günstiger. Aber
es
kommt immer darauf an, aber bei dem Thema muss ich ganz ehrlich sagen, da geht es auch nicht ums Geld. Das geht hier um Emotionen.
Ja.
Möchte ich eine dauerhafte Erinnerung des Verstorbenen bei mir haben oder nicht? Oder genügt mir oder passt es für mich, dass dieser Ort eben der Friedhof ist?
Ja.
Das hat auch seine Daseinsberechtigung. Ich finde es gar nicht schlecht, wo früher oft ein bisschen, also muss ich zugeben, auch von mir ein bisschen jung und sportlich gedacht wurde, ach, was brauchst du einen Friedhof? Es gibt doch jetzt Diamant und so weiter. Nee, aber ich finde auch einen Friedhof gut. Eine Erdbestattung, wo man weiß, wenn ich zum Beispiel oder auch wenn wir über den Burgfarnbacher Friedhof laufen, da ist das Grab von meinem Bauer-Uropa, der kommt aus Unterfarnbach, hatte da einen Bauernhof und so weiter, und der liegt da begraben. Und wenn ich da vorbeilaufe, dann bin ich irgendwie stolz. Weiß ich nicht. Das ist einfach so ein Familiending, wo ich weiß, der liegt da. Und natürlich liegt der nicht mehr da. Ne? Würdest du vielleicht noch ein paar Knochen finden, aber das ist irgendwie so unser oder mein Bezugspunkt hier, Burgfarnbach, oder wir kommen aus Unterfarnbach, aber das hat da stattgefunden.
Also ich kann meinen Lieben oder meine Liebe in einem Diamanten verpressen lassen, aber ich darf niemanden einfach im Kompost entsorgen jetzt beispielsweise oder die Asche irgendwie am liebsten Urlaubsort verstreuen. Was darf man denn?
Wir in Deutschland, wir müssen und halten uns ja auch ans deutsche Bestattungsgesetz sozusagen. Und da hast du für Urnen und für Särge sowieso eben Friedhofszwang und auch eine Beisetzungspflicht. Es sieht in anderen Ländern anders aus. Also schon in Österreich fängt es an, bei unseren Nachbarn. Die haben diese Friedhofspflicht so nicht. Da sind viele Urnen, die zu Hause einfach im Regal stehen.
Oder in der Schweiz.
In der Schweiz auch. In der Schweiz ist es ja noch lockerer. Holland sowieso. Also Holländer sind ja da eh sehr locker.
Ja, also, da kannst du die Urne mit heimnehmen. Aber hier, es ist wieder typisch deutsch. Hier geht eigentlich nichts.
Nee, hier geht nichts. Ja.
Du, das mit dem Edelstein und Diamant, das geht ja auch nicht in Deutschland. Das ist ja alles in Österreich. Wird halt hin und her geschickt alles.
Ich will jetzt nicht auf dem Thema rumreiten, aber wie genau wird denn jetzt nun mein Liebster zu einem Edelstein?
Wir können es ja mal durchspielen. Die Oma stirbt und wir lassen sie hier in Nürnberg, oder wir arbeiten überwiegend auch mit Aalen, privates Krematorium in Baden-Württemberg zusammen. Und egal welches Krematorium, würde die Aschenkapsel oder die Urne letztendlich in die Schweiz oder halt nach Österreich schicken. Zu dieser Firma, die die Umwandlung vornimmt. Ganz offiziell. Und die wandeln entweder die ganze Asche um oder machen eine Teilentnahme und würden den Rest bei sich auf einem angrenzenden Friedhof beisetzen oder schicken die Asche auch zurück, um sie hier beisetzen zu lassen von der Familie. Geht auch.
Und dieser Edelstein ist ja tatsächlich auch nur ein Beispiel für neue Formen der Trauer.
Wir haben ein gutes Beispiel. Wir waren jetzt am Wochenende auf der Messe in Dortmund, Bestattermesse. Ja, auch wir haben Fachmessen sozusagen. Und da war eine coole Firma aus Holland, die hatten einen Sarg mit dabei, einen coolen Messestand. Das war alles so mit Waldboden und Bäumen gepflanzt irgendwie. Das war der Messestand. Und mittendrin stand ein Sarg, der war komplett weiß und bestand aus Pilz, aus gewachsenem Pilz in Verbindung mit Hanffasern oder irgendwie so.
Ja, Pilz halt einfach.
Ja. Und der Sarg, der war wirklich bockelhart. Er war nicht schwer, ne? Ist nicht schwer, glaube ich?
20 Kilo.
Auch, ist leichter
als ein normaler Sarg. Ja,
also ist ein leichter Sarg, aber super hart scheinbar. Und ist auch wasserundurchlässig und was nicht alles. Also stabil, also würde alle Kriterien erfüllen. Und jetzt greifen wir dieses Thema auf. Also wird man, oder ein Vlog auf YouTube, oder wir wollen da mal hinfahren zu der Firma, uns das ganz genau anschauen und auch erklären lassen, weil wir dann mit diesen Informationen schon zu den zuständigen Stellen hier bei uns in Franken oder Bayern gehen, um zu sagen, hey, schaut mal, es gibt coole Ideen, was sagt ihr dazu und genehmigt ihr das? Dürften wir eine Erdbestattung auf dem Fürther Friedhof mit diesem Sarg durchführen?
Was ich mich noch gefragt habe, muss ein Sarg denn eigentlich immer aus Holz sein?
Also soweit ich mich erinnern kann, ich muss aber zugeben an der Stelle, ich habe nicht mehr im Gesetz geblättert seit vielen Jahren. Ich weiß aber, dass es früher so drinnen stand.
Mhm. Ja. Also es steht schon was mit Vollholz drinnen. Mhm. Ich habe es hier gerade hier. Für Erdbestattungen und Einäscherungen sind Särge aus Vollholz zu verwenden. Für Erdbestattung ist die Verwendung anderer Materialien zulässig, wenn die Särge so beschaffen sind, dass bis zur Bestattung keine Flüssigkeit austreten kann, dass der Boden nicht chemisch verändert wird, dass die Ruhezeit eingehalten wird, dass bei der Verbrennung geringstmögliche Emissionen entstehen. Also es geht. Es muss nicht Vollholz sein.
Ja, hätte ich zu allen Punkten einen Check dahinter, bis auf, dass die Ruhefrist gewährleistet ist. Weil das muss man natürlich schauen, wenn du jetzt so einen biologisch abbaubaren Sarg hast aus Pilzkonstrukt und Hanffasern. Ich weiß nicht.
Also müsste man abklären, aber habe ich jetzt auch keine Bedenken. Weil es ist ja so, sobald der Pilzsarg in die Erde kommt, wächst der Pilz dann einfach davon.
Ja.
Es ist ja ein Pilz.
Aber das Argument der Friede wird sein, bei einer Erdbestattung muss der Holzsarg oder der Sarg eine gewisse Zeit dem Erddruck standhalten, dass für die Verwesung genug Sauerstoff auch vorhanden ist. Das wird das Argument sein. Und ob das der Pilzsarg gewährleisten kann, weiß ich nicht.
Also es wurde in Deutschland auf jeden Fall schon gemacht, aber halt nicht in Bayern.
Okay, aber da könnte man ja mal Kontakt aufnehmen mit dem Friedhof, wo es gemacht wurde.
Zum Beispiel.
Weißt du das Bundesland?
Hamburg.
In Hamburg.
Es wurde in Hamburg gemacht.
Okay.
Ja, in jedem Fall ist das nachhaltig, also eigentlich genau im Trend der Zeit.
Und ich habe noch etwas ganz Spannendes gelernt bei meinem Besuch. Hast du schon mal, liebe Lena, von dem Beruf des Thanatopraktikers gehört?
Nein, noch nie.
Thanatos ist in der griechischen Mythologie der Gott des sanften Todes. Also nicht für Verbrechen ungeeignet, da sprechen wir über gewaltsame Tode. Der Gott des sanften Todes. Er hat einen Bruder, der heißt übrigens Hypnos, kennen wir aus der Hypnose. Und der ist der Gott des Schlafes. Und Louis Bauer hat den Beruf des Thanatopraktikers gelernt. Diesem Beruf geht es darum, Toten, beispielsweise nach Gewaltverbrechen, ihre Würde wiederzugeben, also den Körpern, wenn die beispielsweise durch Gewaltverletzungen oder durch schwere Krankheiten, muss gar kein Verbrechen sein, entstellt sind, kann der Körper wiederhergerichtet werden. Mhm. Und so soll auch den Hinterbliebenen der Abschied am offenen Sarg leichter gemacht werden, beziehungsweise pietätvoller gestaltet werden können. Das ist übrigens kein Ausbildungsberuf, das hatte ich gedacht, sondern man lernt diesen Beruf bei einem anderen Einbalsamierer. Dieses Wort hat ja Louis Bauer gebraucht.
Mhm. Das ist eigentlich wie so ein Mini-Medizinstudium. Nur, dass man halt dann fachspezifisch auf Verstorbene ausgebildet wird sozusagen. Und am Schluss, dann ist man quasi Profi für tote Menschen, so sage ich das jetzt mal. Und eigentlich ist der Hauptaspekt vom Einbalsamieren, dass man Verstorbene haltbar macht. Und ich glaube, viele denken, dass man das so einreibt dann von außen, ne? Mit so Balsam oder so, dachte ich, gut, als ich ein Kind war, dachte ich, das ist vielleicht auch. Aber nee, man setzt tatsächlich am Hals zwei kleine Schnitte und holt sich die Hauptschlagader raus. Und dann injiziert man ins Kreislaufsystem vom Menschen eben vom Körper eine Formaldehydlösung und die macht den Körper dann eben haltbar. Braucht man zum Beispiel, wenn es ins Ausland geht, das ist tatsächlich sogar vorgeschrieben. Also wenn ein Verstorbener, keine Ahnung, nach England überführt wird mit dem Flugzeug, dann ist es vorgeschrieben, dass das gemacht wird, weil die Verwesung ja temporär eben aufhört. Und der Verstorbene sieht nicht mehr ganz so, ja, tot aus, sag ich mal. Ich weiß nicht, man hat es ja vielleicht schon mal gesehen, das sind so Verfärbungen, also die toten Flecken auch an den Händen oder an den Ohren, das sieht alles ein bisschen unschön aus. Und das kriegt man alles wieder weg.
Der Verwesungsprozess wird dann unterbrochen. Wer macht das?
Naja, wenn zum Beispiel man sieht schon, okay, die Verwesung beginnt schon, Und die Abschiednahme ist aber erst in einer Woche. Und wenn man da jetzt dann nichts gegen macht, dann kann es sein, dass eine Woche später die Person gar nicht mehr zu erkennen sein wird, weil die Verwesung eben so schnell voranschreitet. Und dann will die Familie einfach nach einer Woche ganz entspannt vorbeikommen und die Oma nochmal sehen. Und dann ist die Oma auf einmal grün und ein Marsmännchen so und man erkennt sie gar nicht mehr. Und zum Beispiel, um sowas zu verhindern. Oder wenn jemand nach England überführt wird und in England will sich da auch nochmal jemand verabschieden oder so. Es dauert aber alles, Flug muss gebucht werden oder nach Amerika oder Südafrika, das geht noch ganz weiter. Und dann soll die Person ja da bitte auch noch gut aussehen am Zielort.
Im Grunde also für die Angehörigen.
Und dann ist es teilweise so, dass, keine Ahnung, am Sonntag stirbt die Person und am Dienstag
ist die Person so verändert, dass die Angehörigen das auch nochmal explizit anmerken. Das ist ja krass, so hat der gar nicht ausgesehen. Also es geht echt ziemlich schnell. Und das will man halt ein bisschen ja auffangen, sage ich mal. Dass das eben nicht ganz so schnell geht, nicht ganz so krass ist. Und es geht natürlich darum, dass der Verstorbene am Ende des Tages friedlich im Sarg drinnen liegt. Weil was viele auch nicht wissen, dann stirbt die Person zu Hause vielleicht, die Familie sieht es noch und dann sah sie eigentlich noch ganz friedlich aus, aber dann sind wir da, holen die Person ab und dann wissen ganz viele gar nicht, was passiert. Dann kommt es oft vor, dass die Person sich nochmal entleert, dann läuft Erbrochenes aus dem Mund, dann kommt nochmal die toten Flecken dazu, dann ist das Gesicht ganz verfärbt und all sowas, das kann man und will man halt wegbekommen, weil wenn man es nicht machen würde, dann würde halt die Person vielleicht mit offenem Mund im Sarg liegen, würde eingekotet im Sarg liegen, es stinkt alles, alles ist voll und das ist einfach ein unschöner Gedanke und deswegen machen wir das.
Und all das heißt dann übrigens nicht, dass die Verstorbenen sehr viel schöner gemacht werden oder ganz besonders auffällig im Sarg liegen. Es geht eher darum, so habe ich es eben bei meinem Besuch erfahren, dass ein Einbalsamierer ganz besonders dezent vorgeht.
Es geht ja darum, dass die Familie ja im Idealfall nichts merkt. Weil wenn ich es nicht machen würde, dann würde die Familie was merken und zwar, wie schaut denn die aus? Im schlimmsten Fall. Warum ist denn die Hand so blau? Das war doch vorgestern noch nicht so. Das ist sehr im Hintergrund.
Ja, ich fand, das war heute eine sehr spannende Folge, obwohl wir mal ausnahmsweise nicht über irgendwelche grausamen Morde berichtet haben. Vielen Dank, dass du die Familie besucht hast und uns diese ganzen spannenden Interview-Schnipsel mitgebracht hast.
Ja, ich fand es auch wahnsinnig spannend, mit den beiden Bauers, dem Herrn Johannes Bauer und dem Louis Bauer zu sprechen, denn der Tod gehört ja in jedem Fall zum Leben. Und wie du sagtest, wir sprechen häufig oder eigentlich ständig über Verbrechen. Aber am Ende ist es ja tatsächlich interessant, wie können die Hinterbliebenen mit dem Tod ihrer Liebsten umgehen und wie geht's dann eigentlich weiter? Und da finde ich, wenn man die geeignete Form der Trauer findet, ob das jetzt ein Edelstein ist oder ein Sarg, der sich besonders leicht kompostiert, es ist im Grunde, gibt's kein richtig und kein falsch, sondern es gibt ja nur den Weg, der für die betroffene Familie in ihrer Trauer ein angenehmer ist. Und in dem Zusammenhang kann ich eigentlich allen nur empfehlen, schaut mal rein in die YouTube-Videos von Louis Burger auf YouTube, wie gesagt, zu finden, um Leben und Tod heißen sie, oder hört einfach mal rein, auch in den Podcast von den beiden. Ich fand's sehr, sehr gut.
Ja, wir verlinken ihn auf jeden Fall in den Shownotes. Um Leben und Tod heißt ja der Bestatter-Podcast. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören.
Danke dir, Lena.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Mehr von uns gibt's auf nordbayern.de und nn.de.